Während Ballons erste Rebellion einem Hauptmann der Lannisters abgenommen hatte. Orkwood von Orkmund stand neben ihm. Hinter ihnen kamen Steinhand, Quellon Humble und der rote Ruderer mit dem flammenden, zu Zöpfen geflochtenen Haar. Ralf der Hirte auch und Ralf von Lordsport und Quarl der Leibeigene. Und das Krähenauge. Euron Greyjoy.
Er hat sich nicht verändert, dachte Greyjoy. Er sieht genauso aus wie an dem Tag, an dem er mir ins Gesicht gelacht hat und fortgegangen ist.
Von Lord Quellons Söhnen war Euron der ansehnlichste, und 3 Jahre im Exil hatten daran nichts geändert. Sein Haar war immer noch so schwarz wie das mitternächtliche Meer, nirgends ließ sich eine weiße Schaumkrone entdecken, und sein Gesicht war glatt und blass unter dem ordentlich getrimmten dunklen Bart. Eine schwarze Lederklappe bedeckte Eurons linkes Auge, das rechte jedoch war so blau wie der Sommerhimmel.
»Sein lächelndes Auge«, dachte Viktarion.
»Krähenauge«, sagte er, »König Krähenauge, Bruder«,
Euron lächelte. Seine Lippen sahen im Lampenlicht sehr dunkel aus, gequetscht und blau.
»Wir werden keinen König haben, der nicht aus dem Königsting hervorgeht.«
Das Feuchthaar stand auf.
»Kein Gottloser! Soll auf dem Meersteinstuhl sitzen, ja!«
Euron blickte sich im Zelt um.
»Zufällig habe ich in letzter Zeit häufig auf dem Meersteinstuhl gesessen. Der hat nichts dagegen.«
Sein lächelndes Auge glitzerte.
»Wer weiß mehr über Götter als ich? Pferdegötter und Feuergötter, Götter aus Gold mit Edelsteinaugen, Götter, die aus Zedernholz geschnitzt sind, Götter, die in Berge gemeißelt sind, Götter aus leerer Luft, ich kenne sie alle. Ich habe gesehen, wie ihre Völker sie mit Blumen kränzen und das Blut von Ziegen und Bullen und Kindern in ihrem Namen vergießen. Und ich habe die Gebete gehört, in einem 100 Sprachen. Heile mein verkrüppeltes Bein, mach, dass die Jungfrau mich liebt, schenke mir einen gesunden Sohn, rette mich, steh mir bei, mach mich reich, beschütze mich vor meinen Feinden, beschütze mich vor der Dunkelheit, beschütze mich vor den Krebsen in meinem Leib, vor den Pferdelords, vor den Sklavenjägern, vor den Söldnern vor meiner Tür, beschütze mich vor der Schweigen. Gottlos, wirklicher Aeron! Ich bin der gottesfürchtigste Mann, der hier ein Segel gehisst hat. Du dienst einem Gott, Feuchthaar. Ich aber habe 10.000 gedient. Von Ib bis nach Asai beten die Menschen, wenn sie meine Segel sehen.
Der Priester hob den knorrigen Zeigefinger.
Sie beten zu Bäumen und goldenen Götzen und ziegenköpfigen Abscheulichkeiten, zu falschen Göttern. Ganz recht, sagte Euron. Und für diese Sünde töte ich sie alle. Ich vergieße ihr Blut auf dem Meer und beschäle ihre schreienden Weiber mit meinem Samen. Ihre kleinen Götter können mich nicht aufhalten, also müssen es wohl falsche Götter sein. Ich bin noch frommer als selbst du, Aeron. Vielleicht solltest du vor mir niederknien und um meinen Segen bitten.
Der rote Ruderer lachte darüber laut und die anderen fielen ein.
»Narren«, fauchte der Priester, »Narren und Hörige und Blinde, das seid ihr! Seht ihr nicht, was ihr da vor euch habt?«
»Einen König«, sagte Quellon Humble.
Das Feuchthaar spuckte aus und schritt hinaus in die Nacht. Nachdem er gegangen war, richtete das Krähenauge sein lächelndes Auge auf Viktarion.
»Lord Kapitän, willst du den Bruder, der so lange fort war, nicht begrüßen? Und du auch nicht, Asha? Wie geht es deiner hohen Mutter?«
»Schlecht«,
antwortete Asha.
»Jemand hat sie zur Witwe gemacht.«
Euron zuckte mit den Schultern.
»Ich habe gehört, der Sturmgott habe Ballon in den Tod geweht. Wer ist dieser Mann, der meinen Bruder erschlagen hat? Sag mir seinen Namen, nicht damit ich mich mit eigener Hand an ihm rächen kann.«
Asha sprang auf.
»Ihr kennt den Namen ebenso gut wie ich. 3 Jahre wart ihr fort und dann kehrt die Schweigen innerhalb eines Tages nach dem Tod meines hohen Vaters zurück.«
»Willst du mich beschuldigen?« fragte Euron milde.
»Sollte ich?«
Angesichts der Schärfe in Aschers Stimme runzelte Viktarion die Stirn. Es war gefährlich, so mit dem Krähenauge zu sprechen, mochte sein lächelndes Auge noch so belustigt glänzen.
»Habe ich den Befehl über den Wind?«
fragte das Krähenauge seine Schoßhunde.
»Nein, euer Gnaden«, sagte Orkwood von Orkmund. »Kein Mann hat den Befehl über den Wind«, sagte Germund Botley. »Ich wünschte, ihr hättet ihn«, sagte der rote Ruderer. »Ihr würdet segeln, wohin ihr wollt, und niemals in eine Flaute geraten.« »Da hast du es, aus dem Munde von drei tapferen Männern«, meinte Euron. »Die Schweigen war auf See, als Balon starb. Falls du dem Wort deines Onkels misstraust, erteile ich dir die Erlaubnis, die Mannschaft zu befragen.«
»Eine Mannschaft aus lauter Stummen befragen? Ja, das würde mir viel helfen.«
»Ein Ehemann würde dir helfen.«
Euron wandte sich erneut an seine Gefolgsleute.
»Torwold, ich weiß nicht mehr genau, habt ihr eine Gemahlin?«
»Nur die eine.«
Torwold Braunzahn grinste und zeigte dabei, wie er zu seinem Namen gelangt war.
»Ich bin nicht verheiratet«,
verkündete Linkshand Lucas Cott.
»Und aus gutem Grund«,
sagte Ascher.
»Denn auch alle Frauen verschmähen die Cotts. Seht mich nicht so traurig an, Lucas. Ihr habt ja immer noch eure berühmte Hand.«
Sie machte eine eindeutige Bewegung mit der Faust. Cott fluchte, bis das Krähenauge ihm die Hand auf die Brust legte.
»War das höflich, Ascher? Du hast Lucas in seinem Stolz verletzt.«
»Leichter, als ihn am Schwanz zu verletzen. Ich werfe die Axt so gut wie jeder Mann. Aber wenn das Ziel so klein ist...«
»Das Mädchen vergisst sich«, grollte Knautschgesicht John Meyer.
»Balon hat sie glauben lassen, sie sei ein Mann.«
»Euer Vater hat bei euch denselben Fehler gemacht«, entgegnete Ascher.
»Überlass sie mir, Euron«, schlug der rote Ruderer vor. »Ich versohle ihr den Hintern, bis er so rot ist wie mein Haar.«
»Kommt her und versucht es«,
stichelte Ascher,
»und danach können wir euch rote Eunuch nennen.«
Eine Axt lag in ihrer Hand. Sie warf sie in die Luft und fing sie sich